Also, wenn wir an unsere moderne Gesellschaft denken, an den Staat, Gesetze, die Infrastruktur, da schwingt ja fast immer so ein starkes Gefühl von Sicherheit mit, oder?
Ja, absolut. Wir sehen diese ganzen komplexen Strukturen ja irgendwie als unser festes Fundament an.
Genau, ein Fundament, das uns so ein bisschen vor dem totalen Chaos bewahrt. Es ist halt eine Ordnung, die uns das Gefühl gibt, dass unser Leben vorhersehbar und stabil ist.
Das ist so die Standardsichtweise, ja.
Aber jetzt stell dir mal vor, und da steigen wir heute direkt ein. Diese sogenannte Ordnung ist in Wahrheit eine meisterhaft konstruierte Illusion.
Oh ja, und was für eine.
Richtig. Stell dir vor, dieses System, das dir quasi als Stabilität verkauft wird, basiert in seinem tiefsten Kern auf deiner völligen Entwurzelung.
Das ist schon eine extrem harte Ansage.
Ist es. Und das ist genau die hochgradig provokante Prämisse, der wir uns heute in diesem Deep Dive widmen. Wir analysieren nämlich ein Dokument von David Snowden.
Genau, mit dem Titel Die Architektur der Abhängigkeit.
Ein super spannender Titel. Aber um das direkt am Anfang ganz transparent zu machen, wir müssen hier so einen kleinen Disclaimer vorausschicken.
Ja, das ist wichtig.
Wir sind nicht hier, um diese, ich sag mal, radikal staatskritischen und wirklich stark politisierten Thesen zu unterschreiben oder als die absolute Wahrheit zu verkaufen.
Definitiv nicht. Wir ergreifen da null Partei.
Richtig. Wir betrachten diesen Text heute wirklich als ein extrem scharfes, ja geradezu düsteres Gedankenexperiment. Wir wollen einfach objektiv die Mechanismen verstehen, die er beschreibt.
Und wir wollen natürlich prüfen, welche philosophischen Fragen dieser Text eigentlich über unser Verständnis von Freiheit aufwirft.
Genau. Und dieses Gedankenexperiment zwingt uns eben dazu, die grundlegendsten Bausteine unseres Alltags mal völlig neu zu bewerten.
Snowden geht in dem Text nämlich nicht davon aus, dass Freiheit durch einen plötzlichen, lauten Knall verschwindet. Also nicht durch einen Putsch oder so eine gewaltsame Übernahme.
Ah, okay.
Seine zentrale These ist, dass uns die Freiheit schrittweise, also fast unbemerkt und hochgradig systematisch entzogen wird.
Wahnsinn. Und dieser Entzug beginnt laut ihm ja auch gar nicht bei unseren Meinungen oder Rechten, sondern ganz physisch, oder?
Exakt. Beim Boden unter unseren Füßen. Beim Land.
Und das ist der Punkt, an dem wir diese Architektur der Abhängigkeit mal aufbrechen müssen. Der Text legt ja ein immenses Gewicht auf dieses Konzept von Land und Raum.
Ja. Das ist ein absoluter Ausgangspunkt.
Das hat mich beim Lesen, das hat mich sofort an Monopoly erinnert. Weißt du das Grundprinzip von dem Spiel?
Ja, das ist eigentlich eine ziemlich geniale Analogie.
Oder du kommst neu an den Tisch, du bist gerade geboren sozusagen, du willst mitspielen, aber das gesamte Spielfeld ist bereits gnadenlos aufgeteilt.
Alles gehört schon jemandem.
Genau, sei es jetzt privaten Großgrundbesitzern, Konzernen oder halt dem Staat. Es gibt einfach kein einziges freies Feld mehr, auf dem du einfach stehen, atmen und existieren kannst, ohne dass sofort jemand die Hand aufhält.
Ja, du musst quasi ab Sekunde 1 Miete zahlen.
Richtig. Deine bloße Anwesenheit auf diesem Planeten wird von Anfang an so eine finanzielle Bringschuld geknüpft. Und das finde ich einen krassen Gedanken.
Das Monopoly-Beispiel trifft den Kern seiner Argumentation wirklich auf sehr beunruhigende Weise. Er argumentiert nämlich, dass der Mensch nur dann wirklich frei sein kann, wenn er ein Stück Erde besitzt, aus dem er sich selbst erhalten kann.
Also wirklich autark leben kann, bedingungslos.
Ganz genau. Bedingungslos. Aber indem dieses Land monopolisiert oder verstaatlicht wurde oder eben durch Spekulation künstlich so extrem verteuert wurde, wird uns dieses fundamentale Recht komplett entzogen.
Wir alle werden dann de facto, wie er das nennt, zu Pächtern unserer eigenen Existenz gemacht. Richtig.
Ja, exakt. Und die Mechanismen, die daraus folgen, sind laut Snowden gewaltig.
Weil wenn ich keinen Raum habe, der mir bedingungslos gehört, dann bedeutet das in der Praxis ja, dass ich ständig Miete, Grundsteuern oder Kreditzinsen zahlen muss. Nur für einen Schlafplatz.
Nur um existieren zu dürfen.
Und das wiederum, und das ist ein riesiger Punkt im Text, das verändert die komplette Natur dessen, was wir eigentlich Arbeit nennen.
Oh ja, da wird er sehr deutlich. In Snowdens Logik gehst du nämlich nicht arbeiten, um dich irgendwie selbst zu verwirklichen oder deine Talente zu entfalten.
Was ja oft so dieses moderne Ideal ist, ne?
Ja, genau. Aber er sagt, das ist eine Illusion. Du wirst in den Arbeitsmarkt gezwungen, weil du sonst schlichtweg deinen Platz auf dem Spielfeld verlierst.
Krass!
Du verkaufst deine Lebenszeit, deine Energie und auch deine Gesundheit aus purer, nackter Notwendigkeit. Und Snowden nennt das den unsichtbaren Schuldkäfig.
Den unsichtbaren Schuldkäfig. Wow. Und dieser Käfig ist ja so raffiniert konstruiert, weil er uns diese Illusion von Freiwilligkeit lässt.
Richtig, das ist der Trick an der Sache.
Du darfst dir ja aussuchen, welchem Arbeitgeber du deine Zeit verkaufst. Aber du kannst dir halt nicht aussuchen, ob du sie überhaupt verkaufst. Und wenn deine Existenz an diese ständigen Zahlungen geknüpft ist, die du an, naja, an Instanzen abführen musst, die viel mächtiger sind als du, dann lebst du halt in einer permanenten Abhängigkeit.
Ja, das ist das bewusst gesetzte Prinzip, von dem er spricht. Und wenn wir diese Logik jetzt mal weiterverfolgen, dann ändert sich ja auch unweigerlich die Art und Weise, wie wir den Staat betrachten.
Oh ja.
Wenn das System uns den Boden wegnimmt und uns zwingt, für unser Überleben zu zahlen, dann ist das Verhältnis zwischen Bürger und Staat ja kein Gesellschaftsvertrag untergleichen mehr. Und an dieser Stelle nutzt Snowden eine Metapher, die wirkt wirklich wie ein Schlag ins Gesicht.
Absolut. Er zieht ja eine direkte Parallele zwischen der staatlichen Ordnung und einem Bordell. Das ist schon echt harter Tobak.
Ja, das ist extrem provokant. Er wählt dieses Bild aber sehr bewusst, um diese extreme Machtasymmetrie und die Erpressbarkeit bloßzulegen.
Also er nennt den Staat wirklich einen Zuhälter?
Ja, in seinem Vergleich ist der Staat der Zuhälter. Die Logik ist da brutal simpel. Eine Prostituierte muss das Zimmer im Bordell bezahlen.
Mhm.
Und wenn sie die Miete für dieses Zimmer nicht aufbringt, fliegt sie auf die Straße. Sie arbeitet also nicht aus freiem Willen, sondern um das Dach über dem Kopf zu behalten, das ihr von der Autorität zur Verfügung gestellt wird.
Und das überträgt er dann 1:1 auf uns normale Bürger.
Exakt. Durch Einkommenssteuern, durch Zwangsbeiträge, Pflichtversicherungen. Dadurch hält der Staat uns permanent in der Pflicht.
Wir zahlen quasi die Miete für unser Zimmer innerhalb der Landesgrenzen.
Genau so sieht er das. Und wenn wir nicht zahlen, dann greifen sofort Sanktionen. Kontofändungen, Zwangsversteigerungen und im schlimmsten Fall gehst du ins Gefängnis.
Wir werden also durch diese ständige Drohung des Entzugs komplett erpressbar gehalten. Aber warte mal, da drängt sich mir jetzt doch unweigerlich ein enormer Widerspruch auf.
Welcher?
Naja, wir leben ja nun mal nicht im 19. Jahrhundert. Wir haben moderne Sozialstaaten.
Ja, das stimmt.
Es gibt Wohngeld, Arbeitslosengeld, diese ganzen sozialen Auffangnetze, die ja eigentlich genau verhindern sollen, dass jemand einfach so auf der Straße landet. Spricht das nicht total gegen diese Idee der völligen Erpressbarkeit?
Ja, absolut. Der Staat sichert ja das Existenzminimum. Aber Snowden, er seziert auch diese sozialen Sicherungssysteme und interpretiert sie völlig anders.
Das ist doch eigentlich eine gute Sache.
Eben nicht für ihn. Er betrachtet sie überhaupt nicht als Errungenschaften der Menschlichkeit oder sowas. Er bezeichnet Sozialhilfe und so weiter tief zynisch als die Almosen des Zuhälters.
Die Almosen des Zuhälters? Wow.
Ja, sein Blick richtet sich da rein auf die Funktion dieser Leistungen. Er sagt, ein Mensch, der buchstäblich verhungert oder auf der Straße friert, ist ein Mensch, der absolut nichts mehr zu verlieren hat.
Und wer nichts mehr zu verlieren hat, der wird unberechenbar.
Ganz genau. Der wird zu einer Gefahr für die öffentliche Ordnung.
Ah.
Der beginnt zu rebellieren, zu plündern oder das System anzugreifen. Sozialleistungen dienen in seiner Argumentation also primär der reinen Systemerhaltung. Das ist quasi das Schmiermittel, das man gewährt, damit die Masse ruhig gestellt bleibt.
Die Leute werden also gerade so weit am Leben gehalten, dass sie nicht revoltieren, aber sie bleiben trotzdem in dieser bürokratischen Abhängigkeit gefangen.
Exakt. Du musst Formulare ausfüllen, du musst dich Maßnahmen unterwerfen und Rechenschaft ablegen, nur um diese Almosen zu bekommen. Es ist eine andere Form der Kontrolle, aber es bleibt Kontrolle.
Und das führt ja im Text zu einem extrem radikalen Schluss über unsere politischen Systeme generell.
Oh ja.
Wenn diese sozialen Netze nur der Befriedung dienen und diese grundlegende Erpressung, also der Entzug von Land, immer bestehen bleibt, dann macht Snowden ja faktisch keinen Unterschied mehr zwischen einer brutalen Diktatur und einer modernen Demokratie, oder?
Da macht er absolut keinen Unterschied. Nein, es gibt da diese sehr prägnante Formulierung im Text: Demokratie sei lediglich eine kosmetische Operation am fauligen Leib der Macht.
Uff, kosmetische Operation.
Ja, Aus seiner Perspektive ist es vollkommen irrelevant, wie ein Herrschaftssystem sich nun nennt oder ob wir alle 4 Jahre mal ein Kreuz auf einem Stück Papier machen dürfen.
Weil die Grundstruktur immer gleich bleibt.
Richtig. Solange diese architektonische Struktur der Abhängigkeit intakt ist, also solange du keinen eigenen bedingungslos freien Lebensraum hast, bleiben die Gewalt und die Erpressung identisch.
Ich meine, in einer offenen Diktatur steht halt der Soldat mit der Waffe vor der Tür und zwingt dich zur Arbeit.
Genau.
Und in der Demokratie, da steht der Gerichtsvollzieher vor der Tür, nachdem du deine Raten nicht mehr zahlen konntest.
Die Drohung hat sich einfach vom Physischen ins Ökonomische und Bürokratische verschoben. Aber das Resultat, der Verlust deiner Existenzgrundlage, das bleibt exakt dasselbe.
Und genau diese permanente Verlustangst ist für ihn dieses eigentliche universelle Herrschaftsinstrument. Wer jederzeit alles verlieren kann, der passt sich an.
Ja, oft lange, bevor überhaupt echter Zwang ausgeübt werden muss. Und das wirft ein völlig neues Licht auf die Frage, wie Kontrolle in unseren hochkomplexen Gesellschaften überhaupt aufrechterhalten wird.
Und genau den Punkt müssen wir uns jetzt genauer ansehen. Wenn dieses ganze Konstrukt wirklich auf so einer permanenten, unterschwelligen Bedrohung basiert, warum ist das System dann nicht viel fragiler?
Eine sehr gute Frage.
Ich meine, warum brennt die Luft nicht jeden Tag? Wir sehen ja eben keine ständigen Aufstände. Die Leute stehen morgens brav auf, bringen die Kinder zur Schule, fahren zur Arbeit, zahlen Steuern. Wie stabilisiert sich diese Ordnung so perfekt, dass offene Gewalt fast nie nötig ist?
Hier wechselt Snowden dann von der rein ökonomischen Analyse zu einer extrem tiefen psychologischen Kritik.
Okay.
Er argumentiert, dass die Kontrolle verinnerlicht wird. Also Bildung, Medien, Politik und Religionen, die bestimmen nicht nur, worüber wir nachdenken, sondern die stecken den Rahmen ab, was überhaupt gedacht werden darf.
Ah, also die Grenzen des Denkbaren werden geformt.
Exakt. Die Menschen wehren sich nicht, weil ihr Widerstandswille systematisch konditioniert und gebrochen wurde. Und zwar lange bevor sie überhaupt begreifen, was da passiert.
Da muss ich sofort an dieses Bild mit dem unsichtbaren Hundezaun denken. Das erklärt das eigentlich perfekt. Du legst ein Kabel unter den Rasen an der Grundstücksgrenze und ziehst dem Hund ein spezielles Halsband an.
Mhm.
Und wenn der Hund der Grenze zu nahe kommt, ertönt erst ein Piepen. Und wenn er weitergeht, bekommt er so einen unangenehmen, leichten Stromschlag.
Genau, eine negative Konditionierung.
Richtig. Der Hund macht diese schmerzhafte Erfahrung vielleicht 2 oder 3 Mal. Und danach, und das ist das Faszinierende, danach kannst du den Strom komplett abschalten.
Das System ist deaktiviert.
Ja. Und der Hund wird diese unsichtbare Linie im Gras trotzdem nie wieder überqueren. Die physische Barriere ist weg, aber die mentale Barriere, die Grenze in seinem eigenen Kopf, die ist absolut undurchdringlich geworden.
Er hat sich seinen eigenen Käfig gebaut. Und das ist exakt diese subtile Architektur, von der der Text spricht. Eigenständiges Hinterfragen wird nicht direkt verboten, aber es wird subtil entmutigt.
Und wenn wir das auf uns Menschen übertragen?
Dann sehen wir, dass Zwang fast nie offen ausgeübt werden muss. Ein Mensch, der einen Hauskredit abbezahlt, der eine Familie ernähren muss, der weiß unbewusst immer ganz genau, wo diese unsichtbare Grenze verläuft.
Er weiß, wenn ich zu stark aufbegehre, wenn ich fundamental boykottiere, dann riskiere ich den sozialen und ökonomischen Stromschlag.
Richtig. Er verliert seinen Job, sein Ansehen, vielleicht sein Haus. Er fällt komplett aus dem Netz.
Und um genau diesen Fall zu vermeiden, greift dann diese präventive Anpassung.
Wir gehorchen nicht wegen einer Waffe am Kopf. Wir gehorchen aus Angst vor den Konsequenzen. Und das Perfideste daran ist, laut Snowden, wir werden irgendwann sogar dankbar für unsere eigene Ausbeutung.
Krass, ja. Man ist froh, dass man überhaupt einen Job hat und die Miete zahlen darf.
Genau. Diese Anpassung, die von innen kommt und sich selbst stabilisiert, das ist die eigentliche Raffinesse dieser Ordnung.
Und damit dieser unsichtbare Zaun auch bei der nächsten Generation verlässlich installiert wird, setzt das System ja extrem früh an. Er nimmt sich da ja auch das Bildungssystem vor.
Oh ja, da wird er schonungslos. Dinge, die wir als großen Fortschritt feiern, sieht er ganz anders. Er bezeichnet die allgemeine Schulpflicht als, Zitat, Frontalangriff auf die nächste Generation.
Frontalangriff. Aber wie genau funktioniert das in seinen Augen? Es ist ja jetzt nicht so, dass Lehrer sich vorne hinstellen und diktieren, der Staat ist dein unfehlbarer Herrscher.
Nein, nein. Die Indoktrination passiert weniger über die Inhalte der Schulbücher, als vielmehr über die Form und Struktur der Schule an sich.
Wie meinst du das, die Struktur?
Naja, guck dir die Mechanismen an. Kinder werden aus ihrem familiären Umfeld gerissen und in eine Umgebung gesteckt, die streng hierarchisch ist. Das ganze Leben wird dem Takt der Schulglocke unterworfen.
Ah, okay. Du lernst also von klein auf, dass deine Zeit gar nicht dir gehört.
Exakt. Du hast nach Zeitplänen zu funktionieren, die andere für dich gemacht haben.
Es ist im Grunde das perfekte Trainingslager für den zukünftigen Arbeitnehmer.
Genau das ist sein Argument.
Du lernst pünktlich an deinem Platz zu sitzen, du musst Aufgaben abarbeiten, die du dir nicht selbst ausgesucht hast und vor allem lernst du den Umgang mit Autoritäten.
Und das gesamte Bewertungssystem baut ja genau darauf auf. Wer die Erwartungen der Autorität am besten erfüllt, wer brav reproduziert, was gefordert wird, der wird mit guten Noten belohnt.
Und wer unangenehme Fragen stellt, wer rebelliert oder radikal eigenständig denkt, der wird bestraft. Durch schlechte Noten, Nachsitzen oder sowas.
Richtig. Und Snowden sieht darin eine ganz gezielte Strategie. Die Kinder sollen gar nicht erst lernen, was wahre Freiheit ist oder wie man selbstbestimmt lebt. Sie sollen nur mit den Verhaltensweisen ausgestattet werden, die das ökonomische System am Laufen halten.
Wahnsinn. Wenn wir all diese Ebenen jetzt mal zusammennehmen, also den Entzug des Landes, diesen Zwang zur Lohnarbeit, die Pazifizierung durch Sozialhilfe und dann die Konditionierung durch die Schule.
Dann zeichnet der Text wirklich das Bild eines vollkommen verfaulten Gebäudes.
Ja, ein absolut dystopisches System. Und bei einer derart absoluten Diagnose ist ja irgendwie klar, dass Snowden sich jetzt nicht mit Vorschlägen für so kleine Reformen aufhält, oder?
Nein, überhaupt nicht. Er lehnt jegliche Kompromisse ab. Für ihn sind neue Parteien oder gesetzliche Anpassungen nur der Versuch, die Gitterstäbe des Käfigs in einer anderen Farbe anzustreichen.
Ändert halt nichts an der Gefangenschaft. Was ist denn dann sein Ausweg?
Sein Ausweg ist maximal radikal. Er fordert das komplette Abreißen dieser ideologischen Kontrolle. Er nennt das die totale Entpolitisierung des Lebens.
Totale Entpolitisierung. Und wie soll das praktisch aussehen?
Snowden fordert die bedingungslose Rückgabe von Land an die Familien.
Ohne Pacht, ohne Steuern?
Ganz genau, ohne staatliche Daumenschrauben. Er will, dass der Mensch wieder in die Lage versetzt wird, völlig autark auf eigenem Grund zu existieren. Weil nur wenn dein Überleben nicht mehr von den Bedingungen Dritter abhängt, kannst du aufhören, dich anzupassen.
Nur dann fällt der unsichtbare Hundezaun.
Exakt.
Okay, aber hier stoßen wir doch auf enorme praktische und philosophische Hürden. Ich meine, diese totale Entpolitisierung bedeutet faktisch das Ende jeder uns bekannten Gesellschaftsform.
Das ist wahr. Es ist ein fast anarchistischer oder zumindest stark utopischer Zustand.
Ja, total. Wenn es keinen Staat mehr gibt, der Steuern eintreibt und wir leben alle in autarken Familien, wer baut denn die Straßen? Wer unterhält die Krankenhäuser? Wie schützt man sich vor denen, die sich nicht an die friedliche Utopie halten? 8 Milliarden Menschen auf isolierten Bauernhöfen, das klingt extrem riskant. Warum drängt der Autor so vehement auf diesen Neuanfang?
Weil für ihn das Beibehalten des Status quo noch viel, viel gefährlicher ist. Das ist so die Dringlichkeit am Schluss seines Textes. Er schreibt sinngemäß, echte Freiheit hätte schon gestern beginnen müssen. Heute ist nur der zweitbeste Zeitpunkt.
Weil morgen könnte es schon zu spät sein.
Ja. Seine ganz große Sorge ist die evolutionäre und geistige Stagnation von uns Menschen.
Das heißt, je länger wir in diesem Zustand der Abhängigkeit bleiben, desto mehr verändern wir uns als Spezies.
Genau. Solange unsere Existenzbedingungen uns diktiert werden, bleiben wir formbar. Wir verlernen förmlich die Fähigkeit, echte, freie Entscheidungen zu treffen. Er befürchtet, wenn das noch Jahrhunderte so weitergeht, vergisst der Mensch irgendwann völlig, was Autonomie überhaupt ist.
Wir gewöhnen uns so sehr an den Käfig, dass wir ihn für die freie Natur halten.
Besser kann man es nicht sagen. Deshalb dieser radikale Bruch. Für ihn steht die Entwicklung des menschlichen Geistes auf dem Spiel.
Das ist wirklich eine gewaltige Perspektive. Wir haben heute extrem tief in ein Konzept geblickt, das die Welt um uns herum komplett dekonstruiert.
Ja, ein Konzept, das Dinge wie die Lohnsteuer, die Schulglocke oder unseren Mietvertrag nicht als zivilisatorischen Fortschritt sieht, sondern als gut getarnte Instrumente der Unterwerfung.
Und ob man Snowdens Schlussfolgerungen jetzt teilt oder als gefährliche Utopie abtut, der Wert von diesem Text liegt meiner Meinung nach darin, diese Fassade der Normalität mal komplett einzureißen.
Absolut. Er zwingt uns hinzusehen, wo Abhängigkeit zu einem Prinzip geworden ist.
Und genau an diesem Punkt möchten wir den Ball an dich weitergeben. Wir laden dich ein, diese ganzen Gedanken mal testweise auf dein eigenes Leben anzuwenden.
Dieser Text liefert sicher keine einfachen Antworten. aber er schärft den Blick.
Genau. Überleg mal. Dort, wo dir Abhängigkeit völlig normal oder vielleicht sogar bequem erscheint, sei es die unhinterfragte Akzeptanz von Hierarchien im Job, nur um den Kredit zu bezahlen, oder das Gefühl, bestimmte Dinge nicht laut sagen zu dürfen.
Aus Angst vor den Konsequenzen.
Dieser unsichtbaren Hundezaunlinien hast du selbst schon in deinem Kopf gezogen. Alles, was als gegeben gilt, verdient es, hinterfragt zu werden.
Um dieses Gedankenexperiment wirklich bis zum bitteren Ende zu treiben, möchte ich dir noch eine finale, sehr herausfordernde Perspektive mit auf den Weg geben. Wir haben jetzt sehr viel über den Käfig gesprochen. Aber nehmen wir für einen Moment mal an, wir würden Snowdens radikaler Lösung wirklich folgen.
Okay, wir reißen alles ab.
Wir reißen alle gesellschaftlichen Strukturen ab, wir kappen alle staatlichen Sicherheitsnetze und etablieren diesen Zustand vollkommener, bedingungsloser Autonomie. Jeder auf seinem eigenen Land.
Mhm.
Wenn uns dann aber niemand mehr etwas vorschreibt, dann ist da auch niemand mehr, der uns auffängt. Führt diese kompromisslose Freiheit, die er fordert, nicht unweigerlich zu einer radikalen, vielleicht sogar völlig erdrückenden Form der Isolation?
Das ist die Kehrseite der absoluten Unabhängigkeit.
Genau. Die große Frage ist doch, nachdem wir als Spezies jahrhundertelang in Gemeinschaften, in Systemen und ja auch in Abhängigkeiten gelebt haben, ist der moderne Mensch psychologisch überhaupt noch dafür gerüstet, das enorme Gewicht vollkommen bedingungsloser Freiheit ganz allein zu tragen?
Puh. Das ist der Punkt, an dem die Romantik der totalen Freiheit auf die harte Realität der menschlichen Natur prallt. Vielleicht ist das Haus, in dem wir leben, tatsächlich eine Architektur der Abhängigkeit. Aber ob wir da draußen, in dieser unendlichen Weite ohne Netze und Wände, wirklich überleben oder ob wir am Ende daran zerbrechen würden?
Das ist eine Frage, die wir nicht so leicht beantworten können.
Nein, definitiv nicht. Nimm diesen Gedanken gerne mit, wenn du das nächste Mal einen Blick auf deinen Kontoauszug wirfst oder morgens vom Wecker aus dem Schlaf gerissen wirst. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei unserem Deep Dive.